schon Gott erlebt heute Morgen, ne? Und eigentlich heißt ja das Ganze auch Gottesdienst, gell, wenn wir heimkommen. Nicht in erster Linie wir, ne? Sondern dass wir auch Gott dienen, das haben wir im Lobpreis gemacht. Und ich habe schon eine ganze Weile so auf dem Herzen, ich möchte eigentlich in der nächsten Zeit, also ich bin nicht immer dran und dann ist man zwischendrin auch nochmal frei, aber einfach wenn ich dran bin, in der nächsten Zeit ein bisschen über Lobpreis sprechen und über Anbetung und ja, weil ich denke, das ist einfach so ein zentrales Thema und kann man immer wieder neu auch ermutigt werden, denke ich, ja. Und ich habe so gedacht, bei den meisten Leuten, oder ich vielleicht auch nicht, aber man könnte jetzt das so sehen, wenn ich sage Lobpreis, ja, was findet da in dir drin statt? Ja, was denkst du? Ja, was ist Lobpreis? Ne? Und oftmals ist so die erste Reaktion, okay, ich weiß, was Lobpreis ist. Also Lobpreis ist, dass man Gott dankt für das, was er getan hat und ihn lobt und ihn ehrt mit Worten oder mit Liedern oder mit Musik. Ist ja auch nicht falsch. Ist überhaupt gar nicht falsch. Aber als ich so über Lobpreis nachgedacht habe, hat Gott gesagt, es ist eben nur das, was außen passiert. Aber Lobpreis ist einfach viel mehr. Ja? Lobpreis ist nicht was, was du definieren kannst, einfach so schnell mit ein paar Worten und dann hat sich das erledigt, sondern Gott will eigentlich, dass unser Leben ein Lobpreis ist. Weil wenn wir davon ausgehen, dass Lobpreis etwas ist, was Gott die Ehre gibt, ja, wir können ihn schon, also er will das auch, dass wir es ihm sagen, also das ist ja nicht falsch, was wir am Sonntagvormittag machen, ja. Nur die Frage ist, du kannst heute Morgen dastehen und einfach die Lieder singen oder du kannst einfach von ganzem Herzen Gott anbeten und ihm die Ehre geben und dann am Montag rausgehen und dich auch so verhalten, so wie Christus in dir ist. Ja? Und dann ist dein ganzes Leben ein Lobpreis. Ja? Dann tust du nicht Lobpreis, sondern dein Leben ist ein Lobpreis. Ja? Dann geben wir ihm die Ehre, nämlich mit dem, wie wir leben. Und dann können wir in Krisensituationen Hilfe sein, ja? Wenn alle am Ausflippen sind und dann glaubt man an Jesus und dann kann man Ruhe reinbringen, ja? Wenn der Bruder im Krankenhaus liegt oder wir haben ja schon öfter solche Sachen gehört. Dann kann man Dinge verändern zur Ehre Gottes. Ja? Und wir geben einfach Gott die Ehre, wenn wir ehrlich leben, wenn wir aufrichtig leben, wenn wir integer leben, wenn wir willig und gehorsam sind. Ich habe was gehört diese Woche, das hat mich wirklich total berührt. Und zwar hat jemand erzählt, der Josua-Dienst kennen ja hier viele, die haben ja, also Häselwarz, die ja früher den Josua-Dienst geleitet haben, die sind ja von diesem Dienst jetzt freigestellt und reisen in der ganzen Welt rum. Und momentan sind die Türen extrem weit auf in Asien. Also, und da bewegt sich richtig was, auch China sowieso, sogar Japan öffnet sich. Also, wo Japan gilt ja über Jahre als eine Nation, die resistent ist gegen Gott. Aber da öffnen sich Türen und er hat was, und der Michael Kinapfel, er hat was erzählt von China. Und er hat gesagt, dass die Verfolgung nachlässt. Also, die Christen sind ja extrem verfolgt worden in China. Und die Verfolgung lässt jetzt sehr nach. Und wisst ihr warum? Die haben rausgefunden, das Regime und die Leute, die da was nicht, die haben rausgefunden, dass die Christen die besten Arbeiter sind. Hast du das auch mitgekriegt? Also die haben das, ja. Die, ja, und die geben alles, die sind ehrlich, die sind treu, die gehen ihre Extrameile. Und jetzt haben die sogar in den großen Firmen, fangen die an, dort Kurse zu halten, wo über christliche Werte geredet wird. in China. Jetzt kommst du dran. Aber wisst ihr was? Das ist nicht, weil die Christen sich versteckt waren und nur einen auf heilig gemacht haben und nur irgendwie gejammert haben, dass sie jetzt so leiden müssen unter der Verfolgung, sondern weil die Christen in der Gesellschaft drinnen waren und den Unterschied gemacht haben. Also es hat mich wirklich sehr berührt. Und das ist Lobpreis. Ja, und ich, wer mich kennt, eben, du siehst ja, wie ich am Sonntag hier, ich liebe Lobpreis, also ich liebe Singen und Tanzen und Jubeln und Schreien, das ist meins, ja, also da muss ich mich auch gar nicht verstellen, denn das ist, ich liebe das, also und das machen wir auch, aber es kann halt nicht das Einzigste sein. Das, was du am Sonntag, wenn du hier singst, das solltest du in der Woche leben, weil sonst harmoniert es halt nicht, sonst stimmt es halt irgendwo hinten und vorne nicht zusammen, so wie du während der Woche lebst. Wir lesen in 1. Samuel 15 und Vers 22 bis 23. Samuel aber sprach: Hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Aufmerken ist besser als das Fett der Widder. Die Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Das müsst ihr reinziehen. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Also der Samuel spricht hier zum Saul. Also die Begebenheit war die, dass Gott ganz klare Anordnung gegeben hat, dass Saul sollte den Amalek besiegen und sollte alle Beute, kommt unter den Bann, also da kann nichts am Leben bleiben, keine Tiere und gar nichts. Und der Saul hat sich gedacht, ah, da hat es ja so schöne Tiere, und er hat sich irgendwie rausgewunden und hat das irgendwie abgeändert und hat gesagt, ah, die besten Tiere, die tun wir auf die Seite, und dann können wir ja auch noch welche Gott opfern, das schaut ja dann auch schön aus und so. Und der Samuel kommt halt und sagt, ja, hast du alles so gemacht wie Gott, ja. Und der Samuel, ja, und dann blöck, 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 ja. Und der Samuel sagt, ja, was höre ich denn da? Ja, wir wollen denn ja auch noch opfern. Siehst du, das reicht halt nicht. Du kannst nicht einfach ein Leben führen, wie es dir passt, und dann sagst, ja, ich tue ja auch dann noch ein Lob opfern. Du kannst auch nicht in den Laden reingehen und was stehlen und sagen, ich gebe die Hälfte davon in die Gemeinde. Also weißt du, ja, aber mit so geistlichen Sachen, dann gehen wir manchmal schon so um. Also vom Natürlichen her, das kapiert jetzt jeder, dass man nicht 100 Euro klaut und 50 Euro dann der Gemeinde geben kann. Das. Aber so dieses Geistliche, was abgeht, unsere inneren Werte, so da sind wir manchmal schon am Schummeln. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz ernsthaftes Wort. Weil Schlachtopfer und Lobopfer, das ist ja sowas eben, wir geben Lobopfer. Aber Gott sagt am Ende, ist Gehorchen besser als Opfer. Und Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Oh, die Christen sind ja so hinter Wahrsagerei. Boah, das darf man nicht und boah, und das ist nicht gut. Es ist ja auch nicht gut. Aber pass einfach selber auf dein Leben auf. Weil für Gott ist kein Unterschied. Die Wahrsagerei oder Widerspenstigkeit. Und da kannst du das Feintuning in deinem Leben kannst du dich selber bestimmen, was für dich gehorsam und widerspenstig ist. Das kann jeder selber für sich empfinden. Aber ich denke, wir reden heute Morgen schon ein bisschen Tacheles. Ne? Also der Saul war dann ja ungehorsam und er konnte sich rausreden, wie er wollte. Aber der Herr hat an diesem Tag die Königsherrschaft von ihm weggenommen. Ja, dann ist der David gesalbt worden. Es ist nicht so, dass Gott immer gleich von dir eine Gabe oder was wegnimmt. Es gereut ihn nicht. Ja? Aber das war ja was anderes. Es war ja König über ein ganzes Volk und ein ganzes Volk war abhängig vom Saul. Und Gott wollte einfach, dass Israel einen guten König hat. Ja? Und einen, der nach seinem Herzen ist. Der Saul war vom Äußerlichen her der Bessere. Er war groß gewachsen, er war schön, er war kräftig, er war ein Krieger, Ja, alles, was man so, sich so wünscht. Der David war jung, hatte rote Haare, war vielleicht auch nicht so beliebt. Ja, der war der Jüngste im Haus. So. Aber Gott schaut aufs Herz, Leute. Und nicht das, was man äußerlich kann. Und eben, ich möchte wirklich in der nächsten Zeit über Lobpreis, über Anbetung reden, über Dankbarkeit. Und heute Morgen möchte ich einfach, dass wir uns ein bisschen den David anschauen. Weil der David, heißt es, war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ein David war einer, der, also Lob, das Wort Lobpreis und David, das kannst du gar nicht voneinander trennen. Ja, das passt, das gehört einfach zusammen. Ja. Und es hat ja damit angefangen, dass er ganz allein draußen auf dem Hügel saß oder so, seine Schafe angeschaut hat, seine Leier dabei gehabt hat. Ja. Wir können uns das heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn wir uns jemanden vorstellen, der draußen irgendwo auf dem Sandhügel hockt, dann ist es einer, der sein iPhone dabei hat und guckt, dass er irgendwie noch einen Anschluss an die Welt kriegt. Ja. Aber es war nicht nötig, nicht möglich. Er konnte gar nichts anders machen. Er hatte seine Leier, die Schafe, der David und Gott und sonst niemand. Und dort hat er gelernt, Gott anzubeten. Dort hat er gelernt, auf Gott zu vertrauen. Ganz allein da draußen, ja. Und dort alleine hat er gelernt, auf Gott so zu vertrauen, dass wenn ein Bär daherkommt, dass er den erlegen kann. Und wenn ein Löwe daherkommt, dass er Sieger über den ist. Das hat er gelernt, weil er durch den Lobpreis und durch Beziehung zu Gott die Stärke Gottes kennengelernt hat und dann auch gewusst hat, wer er ist. Ja, und ich denke, das gleiche Prinzip ist heute noch so. Ja, wenn wir Gott anbeten, ihn loben, ihn preisen, dann denken wir ja drüber nach, wer er ist. Und dann wird uns klar, auch wer wir sind in ihm. Ja, es bleibt ja dann nicht nur dabei, wer Gott ist, sondern auch wer wir sind in ihm. Und wir lesen in den Psalmen, das habe ich jetzt nicht, lesen wir jetzt nicht zusammen, aber einfach nur zum Erwähnen, solche Aussagen wie, dass der David immer wieder sowas sagt, wie mein Schild über mir ist Gott. Der die von Herzen aufrichtig rettet, die ihm nachfolgen. Also der David weiß, dass Gott sein Schild ist. Ja? Oder er sagt, ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen und ich will erzählen deine Wundertaten. Das ist eigentlich Lobpreis. Aber da ist das Herz dabei. Ja? Da ist diese Beziehung zu Gott dabei. Das ist nicht einfach, was man nur tut. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung, das ist eine tiefe, innige Beziehung zu Gott, wo man einfach vertraut, dass Gott für einen ist und mit einem ist. Ja? Und eben, er hat da draußen seinen Gott kennengelernt. Und nachdem der Saul ungehorsam war, hat Gott sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht und hat den Samuel in das Haus vom David geschickt, ja, und da hat er mehrere Söhne gehabt und die hat er alle angeguckt und alle gesagt, nee, der ist es nicht und der ist es nicht und der, habt ihr nicht noch einen? Ah ja, der ist da hinten irgendwo draußen bei den gibt es auch noch, da hinten draußen bei den Schafen, ja. Ich habe nachgelesen, viele Leute sind sich ziemlich sicher, dass der um die 16 Jahre alt war damals. Also extrem jung, weil kurz danach ist es ja mit dem David und Goliath gewesen und wenn er schon älter gewesen wäre, dann wäre er ja schon im Kriegsdienst gewesen, ja, und nicht mehr draußen einfach allein auf dem Feld. Also, und er wird von Samuel zum König gesalbt. Ja, was heißt das jetzt? Du musst ja mit die, also ich habe gedacht, das ist ja eine komische Situation. Da wird er ins Haus geholt und dann stehen da alle und dann sagt der Saul, ja, dass er ihn jetzt zum König sagt. Ja, und jetzt? Was habe ich gesagt? Nee, der Samuel hat, Entschuldigung, gut, aufgepasst. weißt du, und jetzt? Weißt du, was er David macht? Er geht wieder zurück zu seinen Schafen. Also ich habe echt gedacht, was würdest du machen, wenn jetzt da der Prophet reinkommt und mit dem Salböl und über dir drüber schüttet und sagt, du wirst der Apostel von Baden-Württemberg, ja, und alle, wow, ja, und oh, hier ist mein Terminkalender, also wo kann ich nächsten Sonntag predigen und wem kann ich was sagen und boah, und was muss ich jetzt tun und, ne? Also gehst sicher nicht wieder am Montag ins Büro. Oder doch? Wisst ihr was? Weil Weil eben der Saul ist auch gesalbt worden. Aber das ist die eine Sache, dass Gott uns salbt zu einem Dienst, und die andere Sache ist, dass wir den Charakter entwickeln, dass wir dann zur Ehre Gottes diesen Dienst auch tun können. Und der David war einfach noch nicht so weit. Und der David hat auch nicht versucht, diese Königswürde jetzt an sich zu reißen. Ich meine, der hat ja dann sicher auch gehört, was mit dem Saul passiert ist. Ja? Und er ist dann nicht hingegangen, du übrigens, kannst jetzt mal verschwinden, und Gott hat ja mich jetzt zum König gesalbt. Das hat er nicht gemacht, ja. Und die meisten, die eben die Bibel schon mal gelesen haben, wissen, dass es viele Jahre waren, die vergangen sind, wo der David sehr unter der Herrschaft Sauls gelitten hat, weil der Saul gemerkt hat, dass der David ein charismatischer Mensch ist und ein Mann ist und Erfolg hat im Krieg und die Frauen ihm zujubeln und so weiter und so weiter, und ist eifersüchtig geworden und hat ihn verfolgt und wollte ihn umbringen. Der David hat nicht einmal diese Gelegenheit genutzt, wo er auch hätte zurückschlagen können. Du kannst sagen, was du willst, aber ich glaube, das hängt mit diesem Lobpreiserherz zusammen. Weil er so eng an Gott dran war, hat er einfach gewusst, ich habe das nicht nötig, ich kann auf Gott warten, bis der Tag kommt, wo ich dann in dieses Amt auch eintrete. Und ich habe nachgelesen, die Tage nach dem Tod von Saul, also der Saul stirbt dann irgendwann, und nach dem Tod von Saul hat es noch 7 Jahre gedauert, bis David von Israel dann praktisch offiziell König geworden ist. Also der hat richtig Geduld gebraucht. Aber ich glaube, wenn wir Anbeter sind, dann haben wir Geduld, weil uns dann Gott wichtiger ist als unsere Karriere. Das heißt jetzt nicht, dass man gar nie was tun soll, gell? Das nicht. Aber einfach auf Gott hören und in dem Tempo laufen, wie Gott das möchte. Und er ist ja auch nicht unaktiv gewesen in dieser Zeit, in dieser ganzen Zeit. Er war zwar nicht König, aber weil er das in der Wüste alleine draußen schon gelernt hat, war er jemand, der gewusst hat, wie man regiert. Ja, es heißt ja eben, er hat den Löwen erlegt, er hat den Bären erlegt, und dann haben sie gesagt, ja, bring deinen Brüdern das Vesper, ja, das Essen, weil die sind da im Krieg und da ist einer, der ist ein Riese und der bedroht unser ganzes Volk und die sind da dort und da gehst du mal hin und wir geben dir einen Korb mit und Essen und da gehst du mal dahin und tust mal dort denen Essen bringen. Er war ja einfach noch so klein, ja. Aber weißt du, der David, eben, er war so nahe an Gottes Herz. Und das ist auch etwas, was passiert, wenn du ein Lobpreiser bist, wenn du ein Anbeter bist und nahe am Herzen Gottes. Weißt du was? Da wird dein Blick ganz klarer. Und der David wusste genau zu unterscheiden zwischen Finsternis und zwischen Gott. Und der spaziert dahin, oder? Mit seinem Korb und mit seinem Essen und seinem Zeug. Da sieht er da, dass da das ganze Heer, dass die vor lauter Furcht zittern, am Zittern sind und dann kriegt er da mit, was hier läuft, oder? Und jeden Tag, weiß ja auch nicht, wie oft er dann da war, bis er sich entschieden hat, was zu tun, aber jedenfalls sieht er so ein, wie hoch ist er? 3 Meter und noch was ist der Goliath? Wer weiß es, die Bibelkundigen unter uns, also über 3 Meter groß war, der war wirklich ein Riese. Ha? 3,60 oder irgendwie sowas, ja? Und du musst dir mal vorstellen, wenn der erscheint, ja, der macht wamm, wamm, wamm und die Angst ist gekommen. Ja, beim ganzen Heer, ich meine das Heer Israels, das waren keine Waschlappen. Aber die haben sich gefürchtet und der Goliath hat gesagt, das ist der Deal. Ich kämpfe Mann gegen Mann und wer gewinnt, dieses Volk ist dann Sieger und ist dann frei. Und der David kommt da so in seiner ganzen Unschuld daher und der sieht dann auch den Goliath. Aber weißt du, was der sagt? Ja, was ist denn das für einer? Das ist ja ein Unbeschnittener. Und damit war für ihn der Fall erledigt. Ja, der kann ja gar nicht siegen, das geht gar nicht. Der kann so groß sein, wie er will. Ja, den kann man gar nicht verfehlen, wenn man gegen den kämpft. So groß ist der. Ja, so kann es aussehen, oder? Wir lesen jetzt 2 Bibelstellen. 1. Samuel 17, Vers Vers 26. Und da heißt, da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Und das finde ich auch so cool beim David. Ja, nicht, oh, ich bin ja der kleine David und oh, ich dürfte doch gern bitte etwas für meinen großen Gott tun. Und David kommt und sagt, was kriege ich, wenn ich den besiege? Sehr gesunde Einstellung, oder? Ja. Und dann eben, das ist das also Ausschlaggebende, wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Der David hat gewusst, wer ist. Der hat gewusst, hier ist dieser unbeschnittene Philister und hier sind die Schlachtreihen des lebendigen Gottes, den ich kenne und der mir geholfen hat, ja, bis jetzt und der mir auch heute helfen wird. Was soll denn das Ganze? Wenn du Gott die Ehre gibst, dann siehst du scharf, dann weißt du, wo Finsternis und wo Licht ist. Dann kennst du den Unterschied. Psalm 1. Samuel 17, 37, und da heißt dann, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Also da eben dieses klare Unterscheidungsvermögen. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen, je mehr es auch in die Endzeit reingeht. Leute, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir können aufstehen und ich kann nicht zu diesen Christen, die dann irgendwie sagen, die innerlich ihre Koffer schon gepackt haben und sagen, ja, irgendwann wird schon die Entrückung sein und bis dahin verstecke ich mich, weil ja die ganze Welt so schlimm ist. Weißt du was? Wir haben es erst neulich gesagt, die Erde, die seufzt und die will, die Söhne und die Töchter Gottes sehen, die aufstehen und Autorität einnehmen. Es heißt, Jesus Christus ist Herr der Herren und König der Könige. Und das sind die weltliche Herrschaft gemeint, die Herr der Herren. Welche sind, weiß ich nicht, aber es sind diese zwei Reiche gemeint. Es ist nicht nur eine doppelte Aussage. Herr der Herren sind weltliche Reiche und König der Könige sind die Fürstentümer, die über den Weltreichen herrschen. Und Jesus ist Herr über alle. Und wenn wir mit Jesus zusammenlaufen, dann können wir herrschen. Da muss man sich nicht alles gefallen lassen. Und da muss man auch keine Angst kriegen. Auch wenn das Problem riesengroß ist. Der Goliath war eben riesengroß. Aber der David hat in die unsichtbare Welt reingeguckt und gesagt, nee, so nicht. Und wir können eine ganz eigene Predigt halten über die ganze Geschichte. Will ich aber jetzt nicht. Ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Der David hat den Goliath besiegt. Und der Mut kam einfach aus seiner Beziehung mit Gott und aus der Erfahrung. Und hier können wir auch sehen, dass Gott jetzt nicht dir was in deinem Leben zulässt, wo du sagst, das ist mir zu groß, das kann ich nicht. Das steht in der Bibel, dass Gott dich nicht über Vermögen versucht oder beziehungsweise nicht erlaubt, dass du über Vermögen versucht wirst. Das heißt, er lässt dich deine Erfahrungen machen. Ja, in Amerika hat man mal einen gefragt, das war ein Prediger, Kenneth Copeland, ich weiß nicht, ob den heutzutage noch einer kennt, aber ja, und der hat ja auch mal ganz klein angefangen und war später einer der reichsten Leute war sehr reich. Und dann haben sie ihn gefragt, wie er angefangen hat. Er hat gesagt, ich habe für eine Socke geglaubt. Und dann habe ich für eine Krawatte geglaubt. Und irgendwann habe ich für ein Auto geglaubt und das war wohl eins, wo mit Nägeln und mit Draht und allem zusammengebunden war. Irgendwie, also so hat er angefangen. Weißt du, er hat nicht damit angefangen, für eine Gemeinde zu glauben, für ein Gemeindegebäude mit was weiß ich, wie viel zig Millionen Dollar oder so. So hat er nicht angefangen. Und ich denke, egal wo du heute stehst, mach einfach deine Schritte, sei ein Lobpreiser, komm ganz nah zu Gott und vertrau ihm. Und dann gehst du deine Schritte. Ja? Und tu nicht, wir müssen nicht Gott vorausrennen. Genauso wenig, wie wir ihm hinterherrennen. Geh einfach mit dem Maß, wie Gott mit dir geht. Da gibt es so eine Bibelstelle in Jeremia, die habe ich jetzt nicht hier aufgeschrieben, aber die mag ich total gern. Und da heißt nämlich, wie willst du mit den Pferden laufen, wenn es dir zu Fuß schon Mühe macht? Also, verstehst du, wir wollen manchmal schon das ganz Große, ja, wir wollen mit den, ja, ich habe es mir hier in meiner Bibel aufgeschrieben, wenn du mit Fußgängern läufst und sie dich schon ermüden, wie willst du dann mit den Pferden um die Wette laufen? Das ist Jeremia 12, Vers 5. Also die mag ich gern, weil eben wir sollen uns auch nicht übernehmen. Ich habe es neulich schon mal gesagt, ich stelle mich nicht irgendwo auf dem Arlberg und nehme die Herrschaft ein über ganz Baden-Württemberg, weil ich weiß, dass ich nicht diese Autorität habe und nicht dieses Mandat habe. Also das heißt, wir bleiben immer schön da dabei, wo Gott uns hinstellt und was er uns sagt. Ganz einfach. Ich denke, wir haben in der nächsten Zeit genug damit zu tun, das Lonza-Areal einzunehmen. Ja, weil das wird dann unser Zuhause werden. Ja, also, und genau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, dass dieser Mut entsteht und diese Klarheit entsteht, wenn du eng an Gott dran bist, sodass du Situationen unterscheiden kannst. Und dann wirst du auch nicht davon überrannt. Ja? Nächste große Station im Leben von David ist, dass er die Bundeslade nach Jerusalem zurückbringen möchte. Ich lese jetzt das nicht alles, weil das würde jetzt zu weit gehen, aber das steht alles so im 2. Samuel 6, steht auch weiter hinten noch in Könige. Eben, schließlich ist der David Herrscher und König über Israel, und er, weil er Lobpreiser ist, will er die Gegenwart Gottes in der Hauptstadt haben, in Jerusalem haben. Ja? Und hier sehen wir auch etwas, wo wir aufpassen müssen als Gläubige, als Menschen, die dann schon ihre Erfahrung mit Gott gemacht haben, dass wir eben, dass man dann nicht zu schnell werden, ja, in seiner Begeisterung, oh, jetzt bin ich König und es muss alles passen und jetzt habe ich auch Autorität, so, die Bundeslade muss her, ja. Wir basteln einen neuen Wagen, ja, und wir gehen dahin und wir haben gesehen, dass die Leute, die gläubig sind von dieser Bund und diese in dieser um diese Bundeslade rum sind, sehr gesegnet sind. Also das zieht sich auch durch beim David. Er hat immer gewusst, wo es gut ist. Ja, er hat gemerkt, die Bundeslade da haben, die sind sehr gesegnet. Also er wollte, also und ich denke, ja, wir wollten aber vor allen Dingen einfach, dass diese Gegenwart Gottes in der Stadt ist. Es ging ihm nicht in erster Linie um den äußeren Segen, aber ja, wenn man es ist nur interessant, wenn man so ganze Leben am Stück studiert, dann siehst du also so die bisschen so die, ja, die Einstellung, genau. Also, sie wollten diese Lade holen, sie sind zum dort, wo der Obed-Edom war, und dann haben sie die Lade auf einen neuen Wagen gestellt, so der David hat es gut gemeint, hat gedacht, machen wir was ganz Tolles, ja, und dann sind sie eben über holpriges Gelände, und da war dieser Ussa, hieß der, und der hat Angst gehabt, dass das Ding jetzt runterfällt, und hat danach gegriffen und ist tot umgefallen. Ich sage sie, was ist denn das für ein Gott? Da will einer die Bundeslade schützen und fällt tot um. Und genau das Gleiche hat der David auch gedacht. Der war richtig außer sich an dem Tag. Ja, der war so außer sich, weil er gedacht hat, ja, er ist der König und er will jetzt diese Bundeslade haben. Er hat sich nicht darum gekümmert, wie man eigentlich die Bundeslade transportieren soll. Ja, und Gott hat nie einen Hehl draus gemacht, dass er ein mächtiger Gott ist, dass er ein heiliger Gott ist und dass man mit ihm nicht scherzen darf. Und die Bundeslade, immer wo die Bundeslade war, da sind wirklich große Dinge passiert. Und es war die Herrlichkeit Gottes. Und du kannst einfach nicht denken, dass du Gott aushelfen musst. Wie der Ussa. Es war das Problem. Es war nicht, das Hauptproblem war nicht, dass er sie angefasst hat. Er dachte, er muss Gott aushelfen. Nee. Aber der David war total zerknirscht, hat gesagt, okay, die Lade bleibt beim Obed-Edom, soll der gesegnet sein, ja, ich gehe erst mal wieder zurück nach Jerusalem, war vor total zerknirscht, ja, und dann hat er sich aber erkundigt, wie das geht, ja, und dann hat er herausgefunden, dass in den Schriften steht, dass die Bundeslade von den Priestern getragen werden muss. Die kann man nicht auf den Karren stellen, ja, und beim zweiten Mal war es dann so, dass der David total verändert. Ja? Da hat er es richtig machen wollen. Und so, mir gefällt einfach so Typen wie der David oder wie der Petrus. Mir gefallen halt so eine Typen, weil die sind so volles Rohr. Entweder volles Rohr falsch oder volles Rohr richtig. Ne? Aber diesmal wollte er volles Rohr alles richtig machen. Ne? Und da hat er auch erkannt, hey, er kann hier er nicht als König agieren. Er war vorher in seinen königlichen Kleidern, jetzt ist er nur im Priesterkleid gegangen. Er wollte hier seine Würde ablegen und wollte Gott die Ehre geben. Er hat die Priester bestellt, dass sie die Lade tragen. Und immer wenn sie 6 Schritte gegangen sind, ja, und unter lauten Getöse und Lobpreis und Jubel, muss man vorstellen, was das für ein Aufwand war und für ein Zug. Und da gehen sie 6 Schritte und preisen den Herrn und dann schlachten sie ein Tier Gott zur Ehre und dann gehen sie wieder 6 Schritte. Also es muss ja auch ewig gedauert haben, bis dann da die Lade da war. Aber diesmal wollte er es richtig machen. Und er war, und es heißt im, ich lese es euch einfach schnell vor, im 2. Samuel 6 und dann heißt im Vers 13 und 14, und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. Also er war nicht hier in seiner Königswürde, ja, er war einfach der Priester vor dem Herrn, er war jetzt nicht der König, ja, und hat getanzt wie wild. Und Leute, wenn du so agierst, das gefällt nicht allen. Seine Frau, die Michael, hat ihn verachtet, hat rausgeschaut, wie hast denn du dich heute benommen? Du bist doch der König und bist da in diesem Unterkleid da und tanzt vor den Leuten, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Aber Gott ist um David gestanden, ja, und du sagst, ja, was soll denn das mit der Karre? Eben, oder mit diesem Vehikel, wo die vorher die Bundeslade draufgestanden ist. Warum darf man dann das nicht? Wir kommen wieder zum Eingang, wo ich gesagt habe, Lobpreis kannst du nicht irgendwie, das kannst du nicht theoretisch initiieren. Da muss immer das Herz dabei sein. Lobpreis kannst du nicht auf eine Karre stellen. Die Gegenwart Gottes kannst du nicht auf ein Vehikel stellen. Auch in unserer Zeit nicht. Wir versuchen das manchmal. Und wer mich kennt, der weiß, ich habe daheim viel Lobpreis laufen. Aber weißt du, das, wenn das alles ist, das reicht einfach nicht. Es ist schön, weil es die Atmosphäre bei dir zu Hause verändert, wenn Lobpreis läuft. Aber das ist eigentlich nur das Vehikel. Es ist nur die Karre. Du bist der Träger von Lobpreis. Die Priester tragen die Herrlichkeit Gottes. Und wir sind jetzt die Priester und die Könige und wir sind Träger der Herrlichkeit Gottes. Wenn das was Verschiedenes ist, wenn du die ganze Woche irgendwas anders machst und kommst du hier rein, ja, da denkst du sicher, ja, die flippen hier alle ein bisschen aus und ein bisschen komisch alles. Ja? Aber wir machen das, weil wir so begeistert sind. Ja? Und es gehört einfach diese Beziehung zusammen. Eben, Lobpreis ist nicht irgendwas, was man theoretisch erklären kann oder theoretisch nur machen kann. Das muss in dir sein. Und Gott will einfach, dass seine Herrlichkeit in dir ist und dass du Träger dieser Herrlichkeit bist. Und dann kommen wir wieder auch zu dem Punkt, wie ich am Anfang gesagt habe. Dann sind wir zur Ehre Gottes in unserem Leben ein Lobpreis. Weil es in uns ist. Das mit dem Kahn hat nicht funktioniert, weil Gott das nie so gedacht hat. Die Priester tragen die Lade. Die Priester verherrlichen Gott mit ihren Gesängen, mit ihrer Musik, mit ihrem Leben. Ja. Also vielleicht magst du einfach über diese Dinge nachdenken. Ist ja immer so in der Predigt. Vielleicht hilft dir heute Morgen nur ein einziger Satz, ja. Aber ich glaube schon, dass uns das wieder neu ansprechen soll, dass wir einfach nicht Sachen automatisch machen. Mir geht es auch manchmal so, gut, ich bin von meiner Person her sowieso so, ich brauche immer Abwechslung. Wenn ich irgendwas über längere Zeit mache, wird es mir so langweilig, dann muss ich was anders machen. Und schon von daher mache ich nicht immer das Gleiche. Aber manchmal zeigt mir Gott irgendwas. Einen bestimmten Psalm soll ich lesen und beten, ein bestimmtes Lied soll ich singen und eben, ich habe nicht so ein Problem, weil es mir einfach von meiner Persönlichkeit her nach einer Weile zum Hals raushängt, mache ich wieder was anders. Aber wir sollten auch vom Geistlichen her aufpassen, wann die Veränderung dran ist. Ich habe zum Beispiel eine lange Zeit, über mehrere Jahre, immer einen Tag in der Woche gefastet. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, wieso machst du das eigentlich noch? Das ist dir nur zu einer Gewohnheit geworden. Du machst an dem Tag eigentlich nicht wirklich groß was anderes. Früher hast du mehr Zeit dann mit mir verbracht und mehr. Du brauchst jetzt nimmer fasten, nimm dir ruhig lieber ein bisschen Zeit für mich. Und ich habe gedacht, ich bin so heilig, und wenn man einmal in der Woche fastet, ist man doch heilig, oder? Ja, es geht nicht, man kann nicht sich ein Vehikel basteln und denken, das funktioniert ab jetzt immer. Ja, es geht so nicht. Gut, wir gehen ein Stück weiter. Im Leben von David. Der David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber weißt du was? Auch als Lobpreiser, du bist nicht davor gefeit, dass der Feind dich angreift. Wir müssen immer dranbleiben. Ja? Du kannst dich nicht auf deinen Lorbeeren ausruhen, auf dem, was letzte Woche war oder auf der letzten Konferenz war oder wo du da Gott erlebt hast. Das reicht dir nicht. Ne? Die Israeliten mussten jeden Morgen frisches Manna holen. Ja? Und zwar nur für diesen Tag. Und so brauchst du auch die Gegenwart Gottes und brauchst die Nähe Gottes für jeden Tag, weil sonst bist du angreifbar. Ja? Und der David, da ist eigentlich immer um die bestimmte Jahreszeit haben die ihre Kriegszüge gemacht, ja, weil die sollten ja auch das Land für Gott einnehmen und für das Volk Gottes erobern, ja. Und an einem habe ich dir das aufgeschrieben, 2. Samuel 11 oder nicht? Ja, kannst du es bitte sagen? Und dann war auch wieder diese Zeit und dann lesen wir mal, was jetzt passiert ist. Und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Und sie verheerten das Land der Söhne Ammon, also es waren die Feinde, und belagerten Rabbah. David aber blieb in Jerusalem. Vers 2. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Es war ihm stinkend langweilig. Ja, hätte er auch draußen sein sollen. Ja, dass er von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau baden. Die Frau aber war sehr schön und von sehr schönem Aussehen. Dann ist er neugierig geworden, hat sich erkundigt, ja, wer ist denn die? So. Das war die große Versuchung, ja, die könnte ich doch haben, ich bin doch der König. Es ging um die Bathseba und der Ausgang vom Lied ist, dass er unbedingt diese Bathseba wollte und dass er sogar dafür gesorgt hat, dass ihr Mann im Krieg umkommt, dass er an einer Stelle steht, wo es am gefährlichsten ist, damit er umkommt, dass er diese Bathseba haben kann. Du sagst, ja, ist er jetzt immer noch der Mann nach dem Herzen Gottes? Ja? Und das müssen wir auch lernen, dass du kannst so nahe sein wie Gott, du bist nie davor gefeit, auch in Sünde zu verfallen. Ich meine, das war jetzt gerade so eine krasse Sache, wirklich, muss ich auch sagen, krass. Ja, aber wenn wir nicht dranbleiben, wenn wir nicht dabei bleiben, er hätte eigentlich in den Krieg ziehen sollen, ihm war langweilig, ja. Und dann kommen so Bedürfnisse, ne. Und er hat sich die Bathseba geholt. Aber wisst ihr, was das Ende vom Lied ist, dass hier auch das ganze Leben und das Herz von David wieder zum Tragen gekommen ist, indem er wirklich von ganzem Herzen Buße getan hat. Verstehst du, das ist auch, und das müssen wir einfach sehen, wir sind Lobpreiser, uns passieren Sachen, aber so, wie du aus Leidenschaft mit Gott lobst und ihn anbetest, so solltest du auch leidenschaftlich bereit sein, Buße zu tun über dem, was du falsch gemacht hast. Es ist so, keiner von uns ist ohne Schuld, ja, und die großen Männer und Gottes, die haben alle Mist gebaut. Und Gott tut uns nicht berufen, weil wir so super sind. Eben, da hätte er den Saul gehabt, ja, der war so super. Aber er beruft Menschen, die in ihrem Herzen ihm nachfolgen möchten. Und er weiß, dass sie Fehler machen werden. Und möchte heute Morgen zu dir sagen, egal was Gott jemals zu dir geredet hat, wo er dich für gesalbt hat, wofür du glaubst, wo du sagst, ja, das ist eigentlich alles nicht so eingetreten, das wünsche ich mir noch. Oder du bist mittendrin und hast irgendwie, war es einfach nicht so gut, bist ausgerastet oder was weiß ich. Oder hast irgendwie eine Angewohnheit, wo du nicht loswerden kannst oder so. Denk daran, Gott liebt dich so von ganzem Herzen. Und er hat Jesus gesandt, um für das alles zu bezahlen. Jesus hat den Tod auf sich genommen, dass du frei sein kannst. Alles, was Gott von dir will, ist, dass du mit deinem ganzen Herzen Buße tust. Ja, dass du dich wirklich, du musst nicht eine Woche lang heulen, so nicht, ne? Aber von Herzen. Ich bin lang genug im Geschäft so als Pastor, ich weiß, wenn jemand von Herzen Buße tut oder nur sagt, damit ich Ruhe gebe. Ja, wenn ich mit jemandem rede und sage, ja, jetzt beten wir eine Zuspuße, Amen, ja, dann weiß ich schon, Pech gehabt, oder? So. Oder du spürst, wenn jemand das wirklich von ganzem Herzen tut und Gott sieht in dein Herz. Ja? Und dann aber aufstehen, wie heißt unsere Devise, wenn man hinfällt? Aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen. Genau. So, und dann nicht irgendwie in Verdammnis geraten oder so, sondern dann wirklich eben wieder weiterlaufen. Und dieses erste Kind, das der David mit der Bathseba hatte, das ist ja gestorben. Ja, Gott hat gesagt, das geht so nicht, das ist in Sünde und das ist gestorben. Und der David hatte ja geweint und gefastet und mit, auch mit eben volles Rohr, wie er alles so gemacht hat. Und dann ist die Kunde zu ihm gekommen und jemand hat ihm gesagt, dein Sohn ist gestorben. Und alle haben sich gewundert, dass der David jetzt aufsteht und isst. Also eigentlich müsste ja David jetzt aus Rand und Band sein. Aber er ist aufgestanden, hat gestanden und hat gegessen, hat gewusst, hey, ich habe es versucht, das ist jetzt nicht mehr zu ändern, aber jetzt laufe ich weiter. Nicht liegen bleiben, dann weiterlaufen. Und der nächste Sohn ist der Salomo gewesen, das war ja dann auch sein Nachfolger, der ist ja dann auch König geworden. Ja, und am Schluss von dieser Predigt jetzt möchte ich einfach euch noch ein paar Verse aus dem Psalm 51 lesen, weil das ist dieser Psalm, den er aufgeschrieben hat, wo er eben so Buße getan hat. Er hat es aber auch erst wirklich richtig erkannt, als der Nathan zu ihm gekommen ist, der Prophet Nathan. Ich glaube, er hat vorher gar nicht so richtig realisiert, was er eigentlich angestellt hat. Und so ist es auch, deswegen brauchen wir uns gegenseitig, gell Leute? Dass wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen und sagen, hey, da hast du einfach richtig Mist gebaut, wollen wir zusammen beten? Und der Nathan geht ja zu ihm und erzählt ihm eine Story von einem, wo der König gekommen ist und ihm einfach das Allerliebste weggenommen hat und so und geht zum David, erzählt ihm die Geschichte. Der David sagt, wer ist es? Der ist des Todes. Und der Nathan sagt zum David, ja, du bist es. Und dann ist ihm David klar geworden, was er gemacht hat. Wir brauchen auch manchmal andere und vor allen Dingen brauchen wir den Heiligen Geist. Aber der David betet dann sowas wie, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade tilge mein Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Er sagt auch, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Oder er sagt, siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Der David sagt auch, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, rein theologisch ist das Alte Testament, ja? Und du musst nicht beten, dass Gott dich nicht von seinem Angesicht verwerfen soll, weil das macht er sowieso nicht. Du gehörst ihm, also so, du, wenn du jetzt das beten willst, du musst nicht denken, dass Gott dich jetzt verworfen hat. Ja, das ist Altes Testament. Aber ich musste ehrlich sagen, ich habe schon manchmal das einfach gebetet. Ich habe gewusst, dass Gott mich nicht verworfen hat, aber ich wollte es ihm so sagen, dass ich so Sehnsucht nach ihm habe und dieses mit dem willigen Geist, das bete ich oft. Gell, wenn ich so merke, hey, ich bin so ein bisschen auf der bockigen Ebene oder so, ne? Und dann bete ich das und dann sage ich, Herr, ich will wieder einen erneuerten Geist, ich will einen willigen Geist haben. Ja? Zieh mich zu dir hin, erschaffe in mir wieder dieses reine Herz, füll mich wieder neu mit deinem Geist. Das können wir schon von ganzem Herzen beten. Und dann sind wir wieder in Ordnung vor Gott. Und dann kann es weitergehen und dann laufen wir weiter. Und am Ende, muss man sagen, war der David einfach eben doch dieser Mann nach Gottes Herzen. Der David war sehr erfolgreich, er hat Jerusalem eingenommen und das Jerusalem ausgebaut zu einer großen und starken Stadt. Er hat die Philister besiegt, er hat das Volk vereinigt, er hat Gott an erster Stelle gestellt. Und unter seiner Führung gab es in Israel keinen Götzendienst und das Land ist aufgeblüht. Also er hat, hat wirklich Erfolg gehabt in seiner Art, wie er Gott gedient hat und Gott angebetet hat. Lass uns einfach nochmal kurz wiederholen, was passiert bei Lobpreis. Eben, wir haben gesagt, es passiert mehr als Musik und Singen. Es macht dich innerlich stark. Lobpreis macht dich stark. David betet einmal, lobe den Herrn meine Seele, ja? Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er sagt es seiner Seele. Seine Seele will gerade nicht. Ihm ist gerade nicht so. Und er sagt seiner Seele, Seele, lobe den Herrn. Ja, das macht dich innerlich stark. Oder er sagt auch einmal, warum betrübst du dich, oh meine Seele, und bist so unruhig in mir? Hoffe doch auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er stets meine Hilfe war. Also du lernst dann, wirst stark innerlich und lernst, dass dein Wille und das, was du jetzt gerade denkst, nicht immer das Sagen haben soll, sondern du kannst deiner Seele sagen, wer hier das Sagen hat. Lobpreis macht dich mutig, dass du gegen den Feind kämpfen kannst, den Feind erkennst und weißt, dass dein Gott mit dir ist und dass er stärker ist. Egal, welche Situation du erlebst. Wenn du ein Lobpreiser bist, dann bleibt dein Herz weich, auch in widrigen Zeiten. Dann kannst du auf Gott warten und auf Gott vertrauen, bis es soweit ist. Du musst nicht mit Gewalt Dinge durchsetzen. Und wenn du Lobpreis hast, ein Lobpreiser bist, dann weißt du eben, dass Lobpreis nicht ein Vehikel ist, irgendein System, irgendein Karren, wo du manchmal damit fährst und manchmal auch nicht, sondern du weißt, dass du Träger der Herrlichkeit bist, weil du ein Priester Gottes bist. Und am Ende ist einfach deine Sehnsucht nach Gott immer größer. Und deine Lust, schnell Buße zu tun, wenn du gesündigt hast. Nicht, weil es dir jemand sagt, sondern du hast so eine Sehnsucht nach Gott. Und wenn du sündigst, merkst du, dass du einfach weiter weg von ihm bist. Wie siehst du, wenn du sündigst, du verlierst nicht die Verwandtschaft, aber die Beziehung verlierst du. Das ist wie wenn du mit deinem Ehepartner Streit hast. Ja? Du bist immer nur verheiratet, aber ihr habt es einfach nicht gut miteinander. Ja? Und dann, wenn du Buße tust, wenn du wirklich ein Lobpreiser bist und diese Gemeinschaft mit Gott gewöhnt bist, dann sehnst du dich so sehr danach, dass dir alles andere wurscht ist, dann tust du wirklich Buße von ganzem Herzen, weil du das wieder willst. Du willst wieder Gott spüren. Ja, nicht weil es dir jemand sagt oder weil du musst oder weil das ein Gebot ist, sondern weil du so eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes hast. Okay? Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Und dass wir auch diese Möglichkeit haben, dass wir eine Bibel haben, wo wir das lesen können, wie du bist. Dass wir einfach gute Zeiten mit dir haben können, wo wir dich spüren, wer du bist. Ich danke dir einfach, Vater im Himmel, dass du so nahbar bist. Dass man dich spüren kann. Dass man nicht nur glauben muss. Und ich bitte dich einfach, Vater, auch eben, dass wir wieder von ganz Neuem erkennen, deine Größe, deine Liebe zu uns, auch in unserem Alltag. Herr, ich bete jetzt für die, die eine schwierige Zeit hinter sich haben. Herr, dass sie erkennen können, wo du bist und wer der Feind ist. Dass sie nicht Angst haben vor einem Riesen, der unbeschnitten ist. Ja, dass sie nicht vor irgendwas Angst haben, wo du schon überwunden hast. Herr, gib uns innerliche Stärke. Lass uns klar sehen, wo es lang geht und wie wir beten können und wie wir kämpfen können, Herr. Und danke, Herr, dass du uns das auch zeigst, wenn wir anfangen, gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, wenn wir ungeduldig werden oder hässig werden. Also, Herr, zeig es uns, sodass wir ja, einfach Buße tun können und wieder alles so klar läuft, wie du das haben möchtest. Zieh uns einfach an dein Herz, Vater, und wir wollen wirklich mehr und mehr dir dienen. Und unser Leben soll wirklich ein Lobpreis für dich sein. Wir wollen solche Priester sein, die die Herrlichkeit in ihren Herzen tragen. Nicht irgendwo im CD-Player, sondern in unserem Herzen, Herr. Hilf uns, dass wir da ehrlich werden mit uns selber und mit dir. Danke, Herr. Danke für Zeiten von der Erquickung vor deinem Angesicht. Bete jetzt auch für die, Herr, die manchmal Probleme haben und denken, ich spüre Gott nicht. Bitte, Heiliger Geist, zeig du, wie sie durchbrechen können, wie jeder Einzelne durchbrechen kann und dich wirklich erleben kann. Hilf uns, ehrlich zu werden vor uns selber, vor anderen und auch vor dir. Und dann kommst du und dann bist du spürbar und erlebbar. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Amen. Amen. So, ich bin mal gespannt, wie es euch in der nächsten